Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
Oh, das war sehr schmerzhaft. Also als die Katastrophe kam mit der Heiligen Geistkirche, dass der Stein der Kirche, der gesamte Stein der Kirche, so marode ist, dass wir die hätten für weit mehr als 1 Million erhalten müssen und die Folgekosten auch gar nicht geklärt waren. Und wir dann schmerzlich entscheiden mussten, uns von der Kirche zu trennen. Das war schon sehr, sehr traurig.
Freiham im Westen von München wird zukünftig über 25.000 Einwohner haben. Ursprünglich war geplant 2 Standorte für Kirchen in Freiham, auf die sich dann aber niemand beworben hat.
Und dann haben wir gedacht, komm, wir öffnen unser Wohnzimmer und gestalten eben gottesdienstähnliche Formen in unserem Wohnzimmer. Gottesdienst ist ja nicht nur etwas Sakrales in einem schönen alten Gebäude. Man braucht dazu nicht ein teures Gebäude aufrechterhalten.
Kirchen, die gehören meist selbstverständlich zu einem Stadtteil oder zu einem Dorf dazu. Oft bilden sie mit Rathaus und Schule das Zentrum. Viele Kirchen sind schon von weitem aus zu sehen.
Aber das wird nicht so bleiben. Eine Studie sagt voraus, dass künftig jedes dritte kirchliche Gebäude verschwindet. Das ist übrigens keine Prognose von Kritikern, sondern von eigenen Experten der evangelischen und der katholischen Kirche.
Es ist also etwas im Wandel für die Kirchen selbst, aber eben auch im öffentlichen Raum. Künftig ohne Kirche, wie sich Orte und Landschaften verändern. Darüber unterhalten wir uns in dieser Folge von Vertikal Horizontal, Glaubens- und Gewissensfragen, dem Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft. Unter Mikrofon sagen heute herzlich willkommen Florian Breitmeier
und Burkhard Schäfers.
Burkhard, die Kirche im Wandel, vielleicht auch künftig ohne Kirchen, was passiert da mit Orten? Warum hast du dir dieses Thema vorgenommen?
Die vielen Kirchenaustritte und dass die Kirche im Leben vieler Menschen keine Rolle mehr spielt, das hat ja erstmal viele Folgen für die Institution selbst. Aber bei Kirchengebäuden, da geht's um den öffentlichen Raum. Das Stadtbild verändert sich, wenn Kirchen aufgegeben werden und Orte von Kultur und Kunst gehen verloren.
Und wir schauen uns Beispiele genauer an, was das für Folgen hat oder haben könnte. Und wir sprechen über Ideen, was aus Kirchen alles werden kann und was auch den Menschen nützt.
Zuletzt hat das Erzbistum Hamburg Schlagzeilen gemacht, weil im Kreis Stormarn die Kirchen in Großhansdorf und Rheinfeld demnächst geschlossen werden. Mitte Juni ist in St. Marien in Rheinfeld der letzte Gottesdienst. 3 Wochen später soll in Heiliggeist in Großhansdorf Schluss sein.
Und natürlich gab es da auch Proteste, aber die Pfarrei begründet die Kirchenschließung eben mit einer finanziellen Notlage. Also es gibt kaum noch Gottesdienstbesucher, zu wenig geistliches Personal, auch eine kaputte Heizung. Und da lohnt es sich angesichts knapper werdender Mittel einfach nicht mehr in das Gebäude, also in die Kirche, zu investieren.
Menschen aus Großhansdorf und Rheinfeld, die künftig einen katholischen Gottesdienst besuchen wollen, müssen dann eben ein paar Kilometer fahren.
Und hinzu kommt, von den insgesamt 22 Immobilien in den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg will die Pfarrei 13 aufgeben und das ist mehr als die Hälfte.
Im Erzbistum Hamburg läuft seit 3 Jahren eine Immobilienreform unter der Überschrift Zukunft sichern, Gebäudebestand verringern. Erzbischof Stefan Heese erklärte dazu in einem offiziellen Videostatement:
Eines möchte ich ganz klar sagen. Das Wichtigste in unserer Kirche sind die Gläubigen und ist deren gelebter Glaube. Gebäude, Steine, Ressourcen, Strukturen, alles, was es dann so noch gibt, ist wichtig, ist hilfreich, aber ist letztlich nur Mittel zum Zweck.
Der Hamburger Erzbischof spricht wörtlich von Schwerpunkten und Leichtpunkten, die die Pfarreien setzen sollen.
Das wird nicht einfach sein. Das wird auch mit Trauer und Schmerz verbunden sein. Gerade wenn es darum geht, sich von Gebäuden zu lösen, die uns lieb geworden sind, wo wir Geschichten mit verbinden. Aber ich glaube und ich hoffe, dass es uns Freiraum schafft, dass es einen Ballast abwirft, der viele auch wirklich belastet.
Musik.
In Deutschland, da gibt es mehr als 40.000 Kirchen und für viele ist die nächste Kirche auch fußläufig zu erreichen und mit jedem einzelnen Bau sind über die Zeit eben auch zahllose Geschichten verbunden. Das hat ja Erzbischof Stefan Heese gerade gesagt.
Dazu habe ich noch ein interessantes Zitat gefunden. Das heißt, Kirchen sind steingewordene Paradoxien. Sie sind so vieles zugleich. Gebetsraum und architektonische Skulptur, Versammlungsort der Gemeinde und politisches Herrschaftszeichen, Erinnerungsort, Asyl für Unglückselige und kunsthistorische Schatzkammer.
Das Zitat stammt von Johann Hinrich Clausen aus seinem Buch Gotteshäuser oder Die Kunst, Kirchen zu bauen und zu verstehen aus dem Jahr 2010. Johann Hinrich Clausen ist Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland und er sagt:
Wir sehen den Rückzug von Post und Bahn und Banken und wir sehen eben auch, dass Kirchen, auch unsere Gemeindehäuser, oft noch die letzten öffentlichen Orte sind, an denen nichts gekauft oder verkauft wird, sondern die einfach dafür da sind, dass Menschen kommen und etwas darin tun und nicht nur Christen.
Jetzt allerdings ziehen sich auch die Kirchen aus der Fläche zurück. Ein evangelischer und ein katholischer Baurechtsexperte haben ein Positionspapier veröffentlicht. Darin schreiben sie, dass voraussichtlich ein Drittel aller kirchlichen Gebäude aufgegeben werden dürften. Also Kirchen, Kapellen und auch Gemeindehäuser.
Und in diesem Papier der Baurechtsexperten steht auch, ich zitiere mal, der Bestand an kirchlichen Gebäuden geht weit über den künftigen pastoralen Bedarf hinaus. Der evangelische Theologe Johann Hinrich Clausen, früher Propst in Hamburg, hat dazu ein eindrückliches Beispiel.
Zum Beispiel die Mitteldeutsche Kirche, die haben mehr Kirchengebäude als Konfirmanden. Das ist ja eine bisschen erschreckende oder kuriose Zahl. Und da ist es oft so, dass sie einfach nur noch gucken, da wo etwas passiert, wo etwas läuft, wo Leben ist, da unterstützen wir. Und da wo eben aber auch nichts mehr läuft, die werden gesichert für zukünftige Generationen. Aber da wird nicht mehr investiert, weil das nicht geht.
Also es fehlt an Geld, an Personal und auch an Gläubigen. Nicht nur in Mittel- und Norddeutschland übrigens, sondern auch im Rheinland oder in Bayern, wo mehr Christen leben. Und die Gebäude sind fast überall der zweitgrößte Posten in den kirchlichen Haushalten.
Altes Mauerwerk und große Dächer sanieren, Kunstwerke erhalten, den Kirchenraum beheizen, all das kostet natürlich Geld. Und in diesem Zusammenhang wird immer wieder eine Zahl zitiert. Wissenschaftler haben sie vor einiger Zeit in der sogenannten Freiburger Studie vorausberechnet. Bis zum Jahr 2060 werden die beiden großen christlichen Kirchen bundesweit nur noch halb so viele Mitglieder haben wie heute. Das heißt auch nur noch halb so viele Einnahmen aus der Kirchensteuer.
Also sprechen Sie jetzt überall von Herausforderungen anstatt von Problemen, von Prioritätensetzung und Konzentration anstatt von Streichungen. Wenn man die gehörten Euphemismen übersetzt, dann kommt raus, es wird viele Verlierer geben und wohl nur ein paar Gewinner.
Die großen Kirchen in den Metropolgebieten, also Kölner Dom, Dresdner Frauenkirche, Berliner Dom, also diese großen bekannten Kirchen, ebenso wie die großen Museen und Theater, können sich vor Besuchern nicht retten. Da ist es manchmal schon fast zu voll. Wo es schwierig wird, ist eben Kirchengebäude, ebenso wie Theater und Museen, in kleineren Ortschaften, also sozusagen die eigentlich das Fundament einer kirchlichen oder überhaupt einer Kultur in Deutschland stellen. Da sind wir in einem riesen Umbruch. Winner takes all heißt es in der Wirtschaft. Und mir ist besonders daran gelegen, nicht nur immer auf die großen Kirchen zu gucken, sondern eben auch auf die mittleren und kleineren, weil da eben ganz viel Alltagsleben und Alltagskultur stattfindet, auch für die Kirche.
Kirchen aufgeben, das ist ja auch eine emotionale Frage. Viele haben eben eine besondere Verbindung zu ihrer Kirche, weil sie da getauft wurden, weil sie dort geheiratet haben oder auch als Messdienerinnen und Messdiener aktiv waren.
Für Gläubige sind Kirchen besondere Orte, wo sie beten, singen, Orgelmusik hören, über ihr Leben nachdenken, wo sie vielleicht sogar noch so etwas wie Ehrfurcht verspüren.
Außerdem prägen Kirchen das Landschaftsbild oder auch das Stadtbild und manche sind beliebte Ausflugsziele. Der EKD-Kulturbeauftragte Johann Hinrich Clausen nennt sie in einem tieferen Sinne Häuser der Geschichte.
weil sich in Kirchen natürlich ganz viel kirchliche, aber auch nicht kirchliche Geschichte materialisiert. Man sieht das ganz besonders natürlich bei den Dorfkirchen, die die Mitte eines Dorfes darstellen, aber auch in größeren und mittleren Städten sind Kirchen immer auch Gedenkorte. Das finde ich ist ein wichtiger Aspekt, weil die Kirchengebäude eben eine Funktion für das Gemeinwesen, in dem sie stehen, weil sich darin die Geschichte in besonderer Weise ablesen lässt.
An vielen Orten haben Kirchen auch einen praktischen Nutzen, und zwar nicht nur für die Mitglieder.
Kirchen gehören nie nur der Kirche, weil sie Orte sind, in denen die Kultur eines Ortes sich in besonderer Weise fokussieren kann. Und zwar, das ist ja so, dass wir sehr gerne auch Gastgeber sind für den Schulchor, für Vereine, für die unterschiedlichsten Aktivitäten, die in einem Stadtteil stattfinden.
Burkhard, jetzt haben wir über das Bestehende gesprochen, über Kirchen, die Teil eines Ortes sind, dort auch Identität stiften, aber die es vielleicht bald nicht mehr gibt. Aber spannend ist ja auch zu beobachten, was dort passiert, wo neue Stadtteile entstehen. Und da kannst du von einem ganz konkreten Beispiel berichten.
Genau, das ist der neue Stadtteil Freiham in München. Ich war da und habe mir das angeschaut. Das ist eines der größten Neubaugebiete Europas. Hier sollen mal 25.000 Menschen wohnen. Jetzt gerade wird Freiham gebaut. 5.000 Menschen sind schon eingezogen. Und in der Planung tauchte natürlich die Frage auf, wie sieht es eigentlich mit Kirchenbauten aus?
Ursprünglich war geplant 2 Standorte für Kirchen in Freiham, auf die sich dann aber niemand beworben hat. Dann gab es irgendwann doch noch einen Kauf von der katholischen Kirche, die sie dann tatsächlich ein Grundstück erworben haben. Dann aber mit der Aussicht, da keine klassische Kirche zu bauen, sondern sich erstmal anzuschauen, was passiert hier und danach dann das Konzept für das Grundstück auch zu machen.
Der, den wir hier hören, das ist Stadtteilmanager Reinhold Petrich. Er soll dafür sorgen, dass Freiham ein lebendiges Viertel wird und auch ein lebenswertes Viertel, dass sich Initiativen für Freizeit und Kultur gründen, dass auch Hilfsangebote entstehen.
Die Aufgaben, die wir haben, hat der Pfarrer früher auch gemacht. Und wir merken schon, dass ganz viel von städtischen Akteuren, von der Verwaltung übernommen wird, was Gemeinschaftlichkeit angeht, was Nachbarschaftstreffs angeht. In der Größenordnung, wie das die kommunale Daseinsvorsorge macht, hätte man sich früher von der Kirche mehr erhofft. Kita, Schule, Pfarrsaal, die Funktion übernehmen andere, ja.
Kann man dann vielleicht zugespitzt behaupten, der städtische Quartiersmanager, der ist so etwas wie der Seelsorger 2.0, also da, wo keine Kirche steht. Reinhold Petrich sagt dazu:
Seelsorger ist ein großes Wort, aber ja, wir versuchen es schon, alle, die vor Ort sind, entsprechend auch zu entweder motivieren, Stärkung geben, im Sinne von jetzt schon Mut zu sprechen, das machen wir natürlich schon.
Zwar sind für den neuen Münchner Stadtteil Freiham auch kirchliche Seelsorger zuständig, aber die sind halt aus den Nachbarstadtteilen. Die Frage ist, ob die so ganz ohne Kirchengebäude wahrgenommen werden, ob die Menschen sie auf dem Schirm haben.
Wenn man eine große Stadt baut, und das ist Freiham, wie eine Kleinstadt, dann ist natürlich klar, dass da eigentlich eine Kirche hin sollte, zumindest in früheren Gedankengängen. Aber es gibt ja Kirchen, die direkt anliegen. Insofern wollte man nicht noch eine Kirche bauen, nehme ich an, die auch leer steht.
Gibt es denn in dem neuen Münchner Stadtteil andere religiöse Initiativen?
Ja, die gibt's. Zum einen hat sich eine freie evangelische Gemeinde gegründet, die sonntags in der Mensa im neuen Bildungscampus Gottesdienste feiert. Und es gibt das sogenannte Projekt K, Kirche für Freiham. Ich habe mit der Projektverantwortlichen gesprochen.
Mein Name ist Lien Höss. Ich bin verheiratet mit Stefan Höss und zusammen sind wir Teil von Projekt K. Wir sind eine Gruppe innerhalb der evangelischen Kirche und wir wurden quasi von unseren Chefs beauftragt, ob wir nicht gucken können und hören können, wie denn Kirche funktionieren kann in so einer modernen Zeit.
Ein eigenes Gebäude hat Projekt K nicht, dafür haben sie kein Geld und das wollen sie auch gar nicht. Stattdessen nutzen sie die Räume der benachbarten christlichen Gemeinden für Krabbelgruppen oder zum gemeinsamen Bibellesen. Und sonntags, da treffen sie sich zum Gottesdienst bei Familie Höss im Wohnzimmer. Die haben in ihrer Vierzimmerwohnung Platz für ein knappes Dutzend Gäste.
Man braucht dazu nicht ein teures Gebäude aufrechterhalten, sondern man öffnet quasi sein Haus und praktiziert Gastfreundschaft. Und vielleicht auch in Anlehnung, wie wir das so aus der Bibel verstehen. Also wenn man so die Evangelien liest, wie Jesus unterwegs war oder Abraham. Wie kann man einfach wieder Beziehungen leben und Menschen zeigen, Kirche ist für Menschen?
Wer steht denn hinter diesem Projekt K und wie finanziert es sich?
Die Initiative gehört zum Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverband. Das ist eine pietistische Laienbewegung. Träger sind die Marburger Mission und der Hensoldshöher Gemeinschaftsverband. Sie stehen für einen bibeltreuen Glauben. Das Projekt finanziert sich durch Spenden. Lee Ann und Stefan Höss haben beide eine theologische Ausbildung und außerdem vorher 10 Jahre in Thailand für die Kirche gearbeitet. Und sie nennen sich selbst eine Art christliche Streetworker.
Wir haben in Freiham zum Beispiel auch ein Lastenfahrrad und wir fahren mit dem Lastenfahrrad in den Park zu den Spielplätzen und kommen mit Menschen ins Gespräch und sagen dann einfach, nee, ihr müsst nicht zu uns kommen oder in das sakrale Gebäude, sondern wir kommen zu euch.
Aber funktioniert das denn? Also lassen sich die Menschen im Park oder auf dem Spielplatz auf solche Gespräche über Glauben und Gott ein?
Manche nicht. Andere aber schon. Projekt K bezeichnet sich als christliches Start-up. Vielleicht klingt das für einige moderner als die vermeintlich angestaubten großen Institutionen.
Viele Menschen erzählen einem immer wieder nur, wie moralisierend Kirche ist und wie man vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hat während der Kommunion oder in der Konfirmandenzeit. Und ich glaube, daher vermissen Menschen in dem Sinne Kirche gar nicht. Also viele sagen, ich kann was mit Gott anfangen, aber ich kann so wenig mit Kirche anfangen. Das ist auch das, was wir immer wieder hören. Dann denke ich, ist es meine Aufgabe oder unsere Aufgabe auch als Theologen, dann zu sagen, gut, wie können wir denn dann dir etwas aus dem Geistlichen bringen, was dir vielleicht wieder Kraft geben kann.
Aber das versuchen ja die großen christlichen Kirchen auch, also dorthin zu gehen, wo die Menschen sind und nicht zu warten, bis jemand nun die Kirche aufsucht. Also heißt das, dass Gotteshäuser künftig verzichtbar sind?
Das glaube ich nicht. Ich denke, Religionsgemeinschaften brauchen repräsentative Gebäude, also Orte, die von außen schon klar erkennbar sind, wo die Menschen wissen oder zumindest dann auf den ersten Blick sehen, das ist eine Kirche oder das ist eine Moschee, das ist eine Synagoge. Und da drin finde ich Stille und bekomme ein geistliches Angebot. Der evangelische Theologe und EKD-Kulturbeauftragte Johann Hinrich Clausen, der spricht von einem Gegenbild zur Welt der modernen Wohn-, Büro- und Kaufhäuser.
Es gibt natürlich viele, viele super top ästhetisierte Konsumorte, aber was ich das Schöne finde an Kirchen, ist, dass sie einerseits künstlerisch gestaltet sind, andererseits zweckfrei und das verbindet sich miteinander. Man muss da nichts machen, man muss auch nicht mal beten, man muss auch nichts kaufen oder verhandeln oder diskutieren. Es sind auch Orte einer schönen Zweckfreiheit, die wir in unserer Gesellschaft, die ja immer stärker auf Effizienz und Kosten-Nutzen-Rechnung getrimmt ist, eben auch brauchen, dringend brauchen.
Wir sehen hier also auch eine größere gesellschaftliche Veränderung, die Johann Hinrich Clausen hier anspricht. Denn in den vergangenen 30 Jahren haben bundesweit die Protestanten mehr als 700 Kirchen aufgegeben, die Katholiken mehr als 500 Gotteshäuser.
Manche davon werden verkauft und dienen danach als Kindergarten oder als Pflegeheim oder jemand richtet ein Café ein. Natürlich gibt es auch Tabus für diese Nachnutzung, vor allem Bordelle oder Glücksspiel.
Und manche aufgegebene Kirche wird auch einfach abgerissen. Herausfordernd ist der Umgang mit den Bauten, aber in Sachen Denkmalschutz. Mehr als 80% der Kirchen sind geschützt. Das weiß auch der EKD-Kulturbeauftragte Johann Hinrich Clausen.
Kirchengebäude sind immer auch Kunstwerke.
Jeder Kirchraum ist gestaltet und er hat eine tiefere Sinnbedeutung und die verbindet sich mit bestimmten Farben, Formen und Gestaltungen ganz unterschiedlicher Art, von ganz alt bis mittelalt bis hochmodern. Und deshalb gibt es da eben auch für diejenigen, die einfach am Kirchgebäude als Kunstwerk interessiert sind, so unendlich viel zu entdecken. Nur ein Beispiel, alleine die Kirchenfenster, die es gibt, sind oft wirklich erstaunlich und lassen einen ein Licht schauen, was man sonst draußen auf der Straße nicht sieht.
Und um diese besonderen Bauten für die Öffentlichkeit zu erhalten, da gibt es noch andere Ideen. An manchen Orten entstehen interessante Projekte, die vielleicht im größeren Stil eine Lösung sein könnten für kirchliche, ich sage das mal in Anführungsstrichen, Problemimmobilien.
Genau, die Idee ist, dass die Kirchen sich Partner suchen, dass sie ihre Gebäude mit anderen teilen und gleichzeitig auch die Kosten teilen. Darüber habe ich mit Ronald Einfeld aus Hamburg gesprochen. Er ist Pastor der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Alt-Barmbek. Zusammen mit anderen betreibt die Gemeinde das Haus Barmbek-Basch. Es trägt den Titel Zentrum für Kirche, Kultur und Soziales. Zunächst habe ich Ronald Einfeld gebeten zu erzählen, wie Barmbek-Basch aussieht.
Also es ist ein Neubau, sieht sehr schön aus von außen. Von innen ist es tatsächlich so, dass wir als Kirchengemeinde hier in diesem Haus wohnen, weil ich wohnpartei als Pastorat in dem Haus. Und wir zusammen 7 Einrichtungen sind und dieses Haus von innen hier zusammen betreiben. Wir haben hier als Kirchengemeinde ja mehrere Rollen, weil wir auch Besitzer des Hauses sind und Initiator des Hauses sind, aber haben von Anfang an mit den anderen 6 Einrichtungen geguckt, wie wir uns einrichten, wie so eine Art Wohngemeinschaft, kann man sagen.
Und es sind nicht alles kirchliche Institutionen. Erkennt man denn von außen, dass es auch ein kirchliches Gebäude ist?
Ich sage dazu mal jein, weil es steht genau neben der Kreuzkirche. Es ist im gleichen Stil gebaut. Die Kreuzkirche ist uns über 60 Jahre alt und das Haus selbst ist modern, aber es hat den gleichen Klinker. Man kann auf die Idee kommen, das gehört ganz zur Kirche. Es ist aber durch den Namen und dadurch, dass 6 nicht kirchliche Einrichtungen mit der Kirchengemeinde zusammen eingezogen sind, ist das, glaube ich, schon vielen Besuchern klar, dass das jetzt nicht eine Kirche ist.
Basch ist ja ein Ausdruck für die angebliche Rüpelhaftigkeit der Menschen im Stadtteil Barmbek. Warum haben Sie sich für diesen Namen entschieden?
Ja, das hat ja seine Geschichte, dass so in den 20er, 30er Jahren eher so Jugendgangs aufeinander losgegangen sind. Und die Witterhude haben da zu den Barmbeker Jugend gesagt, da kommt Barmbek-Basch. Und ich glaube, da ging es dann auch ziemlich zur Sache. Wir wollen natürlich nicht die Gewalt übertragen, aber das Selbstbewusstsein, was da drin steckt. Das ist für uns spannend gewesen und gesagt, das wollen wir bis heute doch hochhalten, dass wir mit dem Stadtteil hier verbunden sind und dass wir so ein Selbstbewusstsein haben, was wir weitertragen wollen und auch mit den Menschen zusammenleben wollen.
Sie haben es beschrieben, es ist ein Haus der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Alt-Barmbek, aber eben nicht nur. In dem Haus ist auch die Bücherhalle, in dem Haus ist ein Seniorentreff, da ist auch die Mütterberatung des Bezirks drin. Wie haben Sie eigentlich Ihre Partner so gefunden? Wie kam es zu diesem Zusammenschluss? Woran haben Sie festgemacht, wer passt nicht?
Wir haben eigentlich gar nicht geguckt, wer passt nicht, sondern wer war schon vor Ort, weil wir als Kirchengemeinde eine lange Geschichte haben, dass wir hier so eine soziokulturelle kirchliche Insel im Stadtteil waren. Die hat das KIFA zum Beispiel, das Kinder- und Familienzentrum. Das ist schon in unseren Gebäuden vorher gewesen, als in den 90er Jahren wir auch Gebäude abgeben mussten, weil uns das in der Kirche nicht so gut ging. Da waren die schon Mieter bei uns. Und direkt nebenan, im gleichen Stil gebaut, gehörte aber gar nicht der Kirche, war schon die AWO mit dem Seniorentreff drin, der Kulturpunkt war drin und die Bücherhandel war drin. Die sind eigentlich nur 50 bis 100 Meter weiter gezogen. Also da gab es schon eine Tradition, dass wir vorher auch schon im Stadtteil gut zusammengearbeitet haben. Und dann sind die bezirklichen Einrichtungen noch dazugekommen.
Laufen die Angebote eigentlich so nebeneinander her oder gibt es auch manchmal Verschränkungen, Verknüpfungspunkte, wo mehrere was zusammen machen?
So wie das Haus gebaut ist, muss man sich im Atrium treffen oder beim Mittagessen. Und da entstehen ganz viele Kooperationen der Einrichtungen untereinander. Manchmal 2, manchmal 3, manchmal alle zusammen auch. Wir haben Themenreihen über eine ganze Woche schon veranstaltet, in denen die Einrichtungen ihre eigene Profession dann auch mit hier einbringen konnten. Es gibt eine Woche des Gedenkens vom Bezirk Hamburg-Nord-Kooperation. Da haben wir sogar gemeinsam Gottesdienste vorbereitet mit anderen Einrichtungen. Also da gibt es eine ganze Menge Ideen und Kooperationen, die wir im Haus befördern und wozu eigentlich das Haus auch mal gebaut worden ist, dass wir nicht nebeneinander leben, sondern dass wir viele Berührungspunkte haben und daraus auch was für den Stadtteil entwickeln.
Jetzt können Sie ja sowas wie ein Vorbild sein, vielleicht für andere Gemeinden, die sich auch Gedanken machen müssen über die Zukunft ihrer Kirchengebäude, bevor sie sie ganz aufgeben. Gibt es ja vielleicht Varianten wie die Ihre. Was würden Sie denn mit der Erfahrung, die Sie gemacht haben in diesen 14 Jahren, heute anders planen?
Ich würde nicht mehr in dem Haus wohnen wollen, weil es schränkt auch ein. Das ist eine Sache, ganz praktisch gesehen, wir brauchen mehr Abstellplätze bei 7 Einrichtungen. Es sind ja noch 3 dazugekommen. Es gibt noch die Arbeit mit Flüchtlingen von Arconda. Es gibt die Gastronomie im Haus und es gibt das Stadtteilbüro im Haus. Und da brauchen wir im Prinzip mehr Platz. Aber unterm Strich würde ich das Haus immer wieder bebauen. Ich denke, das ist für den Stadtteil ein ganz großer Vorteil und auch für uns als Kirchengemeinde.
Das war Pastor Ronald Einfeld über das sogenannte Community Center, das Haus Barmbek-Basch in Hamburg. Herr Einfeld, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gern geschehen. Auch Ihnen vielen Dank.
Kirchen gemeinsam mit anderen nutzen, das ist ja eine interessante Lösungsidee, die es auch andernorts gibt. Die Frage ist nur, welche Partner passen denn überhaupt zur Kirche?
In der Regel sind das schon soziale und kulturelle Einrichtungen, also städtische Beratungsstellen, Vereine, Theatergruppen, Musik, die Volkshochschule. Das heißt, damit so etwas funktioniert, braucht es zum einen politische Unterstützung und es braucht natürlich auch öffentliches Geld.
Was ich mir aber gar nicht so einfach vorstelle, das ist der Alltag, also beispielsweise, wenn eine Kirchengemeinde nicht mehr alleinige Hausherrin ist.
Das stimmt und das geben die Beteiligten auch offen zu. Das sind dann Fragen wie, wo hängt ein Kreuz? Wie sichtbar sind Kirche und Religion in diesem Gebäude überhaupt? Welche Art von Veranstaltungen sind erlaubt? Und auch das Thema Lautstärke. Und dann, wer kümmert sich darum, die Räume zu vermieten? Wenn die Kirche ein Partner unter mehreren ist, dann muss sie natürlich auch Kompromisse eingehen.
Künftig ohne Kirche, wie sich Orte und Landschaften verändern, das war heute unser Thema in Vertikal Horizontal, Glaubens- und Gewissensfragen. Burkhard, am Ende dieser Folge, wie fällt denn dein Fazit aus?
Also ich denke, wichtig ist, dass Kommunen im Blick behalten, welchen Wert Kirchengebäude für die Menschen haben, und zwar auch über die Religion hinaus, also als Treffpunkt und als Raum von Kultur und Kunst. Und ich glaube auch, dass der Umbau von Kirchen zu einem gemeinsam genutzten Haus ein Zukunftsmodell sein kann. Natürlich nicht überall, aber durchaus an manchen Orten.
Fragen, Anregungen oder auch Kritik zu dieser Folge gerne an folgende Mailadresse: vertikalhorizontal, geschrieben in einem Wort, vertikalhorizontal@ndr.de. Diesen Podcast könnt ihr abonnieren, zum Beispiel unter ndr.de/info oder man findet ihn auch in der ARD Audiothek. Wir sagen heute Dankeschön fürs Zuhören und mit dabei sein. Am Mikrofon waren Florian Breitmeier
und Burkhard Schäfers.
Tschüss.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.